Eine Kuh macht Mu. Und viele Kühe machen Mühe. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Bauern in den Bergen sich denken, lohnt sich eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht im industriellen Lebensmittelvertrieb mit seinen ruinösen Preisen. Vor diesem Hintergrund erscheint dann der Tourismus auf einmal als Silberstreif am Horizont. Aber nicht im Sinne, verkaufen wir doch den ganzen Schmonzes, nach uns die Sinnflut und sie bauen Apartmentanlagen dahin, wo früher die Felder waren, also das unselige Mittelmeerprinzip, sondern als nachhaltige Alternative des quasi Bio-Hoflieferantentums für die naturliebenden Gäste. Wie das am Beispiel Salzburger Land funktioniert hat, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Leo Bauernberger.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Leo Bauernberger, Nachhaltigkeit ist ja einer der Megatrends im Tourismus gerade. Jetzt gebe ich Ihnen einfach mal, Weihnachten naht ja, eine Steilvorlage fürs Lobhudeln. Naturnah, nachhaltiger Tourismus. Wer hat's erfunden?
Nachhaltiger Tourismus ist ja schon viele hunderte Jahre alt und ist ja im Elsass erfunden worden, ist dort erstmals in einem Forstgesetz aufgeschienen, oder?
Ach, Sie haben jetzt wirklich PR überhaupt nicht begriffen. Sie hätten sagen müssen, Salzburger Land hat es erfunden. Gut, bevor ich jetzt auch Anwaltspost bekomme von den Schweizern, die ja auch schön sind. Und unterhalten wir uns jetzt stellvertretend eben am Beispiel Salzburger Land über die ungeheure Chance der Nahziele, gerade diesen Trend naturgegeben einfach aufgreifen zu können. Die Voraussetzungen sind euch ja quasi geschenkt worden. Ist das, was wir jetzt gerade erleben, eigentlich jetzt ja bei dieser Schönheit des Salzburger Landes, die ja nichts Neues ist, einfach nur neuer Wein in alten Schläuchen, so quasi ein PR-Etikett, das gerade recht kommt, oder ist da tatsächlich jetzt neues Denken dahinter?
Na, ich glaube schon, dass hier sehr fundiert von den Angebotsträgern, auch von den Verantwortlichen im Land, sehr stark darauf geschaut wird, dass wir die Angebote, die unseren Gästen angeboten werden, die Programme, die entwickelt werden, auch zukunftsfähig sind und enkeltauglich. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, dieses Wort, dass wir das auch, dass unsere Enkel auch noch stolz sind drauf, was wir jetzt gerade anbieten, auf das sie auch aufbauen können. Das ist das Zentrale. Wir leben von den Ressourcen, die uns die Natur hier beschert. Und wir wissen, dass wir mit denen sehr, sehr gut haushalten müssen. Natürlich gibt es hier die Konflikte. Überhaupt keine Frage. Und Tourismus ist ja so ein Gesamtkunstwerk mit so vielen unterschiedlichen Spielern. Da kann man nicht alles von einer Warte aus durchdirigieren bis zum Letzten. Das ist einfach nicht möglich. Das ist aber auch das Schöne, dass so viele unterschiedliche Programme und Initiativen auch den Markt erreichen. Und der Markt ist groß genug. Und als Nahdestination wie das Salzburger Land, das sehr gut erreichbar ist, alleine aus Deutschland, wie viele Züge täglich hier hereinfahren oder von Wien, wo wir 50, 60 Züge am Tag hier haben, nachdem das Thema Mobilität einfach so eine zentrale Frage ist, kann man hier wirklich punkten, wenn man nicht nur eben von der Individualmobilität, Auto oder von Flugzeug abhängig ist.
Man hat aber trotzdem manchmal den Eindruck, dass Nachhaltigkeit zu einem bloßen Modewort verkommen könnte, dass sich jeder zurechtlegt, wie es nun gerade passt. Um wirkungsvoll zu sein, muss man natürlich eine Schippe obendrauf legen, nicht nur Nachhaltigkeit als Label obendrauf peppen und nicht nur keck behaupten, bei uns ist die Natur zum Seele baumeln lassen und mehr braucht es ja überhaupt nicht.
Völlig richtig. Nachdem wir im Salzburger Land über 10.000 touristische Betriebe haben, ja, da kann man nicht davon ausgehen, dass jeder Betrieb auch denselben Wissensstand hat, den neuesten Wissensstand zum Thema Nachhaltigkeit, auch den neuesten Zugang. Das ist einfach nicht möglich. Aber was uns wirklich Optimismus gibt, sind die positiven Beispiele, die es gibt und die sich auch langsam am Markt einfach durchsetzen. Vor 15 Jahren kann ich mich gut erinnern, wie der Bürgermeister von Werfenweng mit diesen Themen gekommen ist. Er wurde sehr oft auch von anderen Kollegen belächelt. Und mittlerweile ist das ein Modellort, der auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt ist, aber der wahnsinnig viel schon realisiert hat, der die lokale Mobilität gelöst hat. Natürlich braucht auch touristische Betriebe dazu. Ja? Jetzt wird er kritisiert vielleicht, weil es ein neues Hotel dort gibt. Ja? Aber er braucht ja Betten. Das war eines der großen Defizite. Das Ganze hat sich nicht gerechnet, wenn er nicht zusätzliche Betten hat. Also hier gibt es durchaus Entwicklungspotenziale, aber wichtig ist diese positiven Beispiele, die auch funktionieren. Wenn dort jetzt wirklich 30% der Gäste mit der Bahn anreisen, dann ist das was, dann ist das ist keine Kleinigkeit. Und mit diesen positiven Beispielen andere begeistern, das ist der Weg.
Gut, bevor wir auf die Best-Practice-Beispiele kommen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie fing das eigentlich damals an mit dem Masterplan, den ihr gemacht habt im Salzburger Land? Ihr habt es eben schon gesagt worden, 10.000 touristische Betriebe, aber eben auch noch 10.000 Bauern. Das riecht erstmal nach Interessenskonflikt, denn die Urlauber, die sehnen sich zwar nach Natur, aber ja, so ganz nah und olfaktorisch mag man es dann doch nicht.
Na, es ist so, dass das Salzburger Land ja ein Agrarland war, ja. Also Jahrhundertwende wurde 90% aus der Landwirtschaft hier produziert und die Leute lebten von der Landwirtschaft. Aber das ist jetzt ein großer Vorteil, uns einen Teil dieser Landwirtschaft noch erhalten zu können, vor allem diese kleinen Strukturen. Die Bauern sind ja die Eigentümer des Grundes im Wesentlichen. Gibt's noch die Bundesforste und so weiter, aber es gehört im Wesentlichen die Bauern und Tourismus braucht Naturfläche, Grundfläche. Das heißt, wir sind eigentlich auf Gedeih und Verderb auch hier eine Art Schicksalsgemeinschaft. Wenn Tourismus hier sich weiterentwickeln möchte, dann muss das gemeinsam auch mit den Grundeigentümern gehen. Und das geht nur dann, wenn die auch davon profitieren und ihr wirtschaftliches Auskommen auch im Tourismus sehen. Und das haben wir im Salzburger Land eigentlich ganz gut hinbekommen.
Liebe geht durch den Magen. Damit kann man am besten punkten. Und es ist eher eine Binsenweisheit, dass der überwiegende Teil der Urlauber es ja wirklich schön findet, lecker regional zu essen. Konnten Sie damit die Bauern abholen, sich auf Bio zu konzentrieren? So mit diesen angenehmen Begleiterscheinungen für den Tourismus, so Großschweinemast in der Nachbarschaft oder ja, so eine Legebatterie-Monokultur im Ackerbau, das ist ja nicht so prickelnd.
Auf jeden Fall. Also hier den Bauern Absatzmärkte vor Ort zu bieten, das ist ein ganz starker Treiber hier für den Biolandbau, auch für die Produktion vor Ort. Hier erspart man sich große Wege, große logistische Aufwendungen. Vor allem auch die Frische der Produkte hat die Chance, auf die Tische und die Teller der Gastronomiebetriebe zu kommen. Also hier hat man einen doppelten Nutzen. Einerseits durch die Gastronomiebetriebe hier vor Ort, andererseits durch die Gäste, die ab Hof einkaufen. Das ist eine Riesenchance. Und ich behaupte eben, auch die Urlaubsentscheidung geht durch den Magen, nicht nur die Liebe.
Absolut. Und von der Landwirtschaft zur Alm, ich glaube 40% des Salzburger Landes ist Almenland. Kein Wunder, dass der Almsommer vielleicht die bekannteste Marke ist, überhaupt das bekannteste Label, was Sie so in der Vermarktung haben. Ist es eigentlich nur ein heimliches Fotomotiv oder gibt es da tatsächlich eine touristische Nachfrage dafür?
Absolut. Also der Almsommer ist für uns die Klammer für den Bergurlaub. Und mit dem Bergurlaub Plus eigentlich. Ja. Der Bergurlaub mit der Option, Menschen kennenzulernen, die oben am Berg arbeiten, die oben am Berg wirtschaften, die aber auch die Chance haben, mir Geschichten zu erzählen. Und den Vorteil, den der Gast hat, dort die Produkte auf der Alm auch kennenzulernen. Das Schöne ist, dass diese Almen meistens auf den schönsten Plätzen des Berges liegen. Die sind ja meistens 200, 300, 400 Jahre alt. Und die Bauern damals haben sich ja gedacht, wo sie sie hinbauen. Es ist meistens windgeschützt, es ist meistens tolle Sonnenlagen, es sind meistens echte Logenplätze, wo man einfach die Natur in einem fantastischen Glanz einfach genießen kann. Und für uns ist die Alm sozusagen das Synonym für: Ich habe am Berg was erreicht, ich muss nicht ganz hinauf zum Gipfelkreuz, aber ich kann diesen Sehnsuchtsraum Alm einfach erschließen für mich und in eine Welt eintauchen, die eigentlich gerade in den urbanen Räumen, in den Städten schon de facto fast vergessen ist.
Also die Flucht in die gute alte Zeit. Bauernherbst, nächstes Stichwort. Hört sich auch total idyllisch an, aber ist natürlich im Endeffekt eine Marketingmaßnahme, um in der schmuddeligen Zwischensaison die Infrastruktur hochhalten zu können. Ein legitimer Trick mit dem bunten Erntedank an einem goldenen Herbsttag, aber hat er auch in der sozialen Nachhaltigkeit wirklich ein positives Ergebnis gebracht für die Beschäftigten?
Absolut. Wir untersuchen das auch immer regelmäßig und wobei ich eher ein Gegner bin, nur immer die Umsätze zu zählen. Hier im Salzburger Bauernherbst sind sie beachtlich. Wir setzen jedes Jahr an die 40 bis 50 Millionen Euro um, wenn Gäste hier vor Ort kaufen, die Bauernherbstfeste besuchen. Also das ist beträchtlich. Aber für uns hat das einen ganz anderen Wert auch. Das Erntedankfest hat es ja immer schon gegeben im Salzburger Land. Starke Landwirtschaft historisch. Und wir haben einfach das Erntedankfest ausgedehnt. Wir haben es ausgedehnt eben über den ganzen Zeitraum des Herbstes. Da haben wir auch den Vorteil, dass wir unterschiedliche Zonen auch haben. Das Gebirgszonen sind später dran, wie die Zonen rund um die Seen hier nördlich von Salzburg. Also hier kann man sich gut abwechseln und man kann einfach wirklich über 6-7 Wochen hier wunderbare Herbstangebote genießen. Die Produkte, die eben die Bauern im Sommer ernten, auf den Bauernhöfen direkt verkosten, aber diese frischen Produkte auch in der Gastronomie zu genießen. Vor allem die vielen Veranstaltungen zu besuchen, die wirklich ein buntes Herbsttreiben in den Orten des Salzburger Landes ermöglichen.
Früher dachte man ja, Öko, das ist nur was für so Gutmenschen im Birkenstock und mit kratzigen Wollpullis. Ist da Ihre Erfahrung jetzt anders? Ist Öko im Mainstream angekommen?
Ich sage jetzt einmal, Öko ist vielleicht sehr, sehr polarisierend. Aber die Gesellschaft schaut aus meiner Sicht schon sehr genau jetzt drauf. Ist das was echt ist? Ist das was den Leuten, die hier leben, einen Zusatznutzen bringt, oder ist das was vorgespielt wird? Und da sind, glaube ich, Gäste sehr sensibel und auch vor allem die Einheimischen. Der Bauernherbst ist ja ein Fest in erster Linie der Einheimischen, wo Urlauber zu Gast sein können. Und hier gibt es ein gutes Regulativ, dass das hier nicht in einen Art Herbstkarneval ausartet.
Das heißt also, die Akzeptanz der Bevölkerung ist auch durch dieses Konzentrieren auf so naturnahe Angebote gestiegen für die Gäste, die kommen.
Absolut. Die Akzeptanz des touristischen Geschehens, aber auch die Akzeptanz der bäuerlichen Lebenswelt ist ganz, ganz wichtig. Salzburger Land hat erkannt, dass die Landwirtschaft, der Bauer ein ganz wichtiger Faktor ist für die gesamte Lebensqualität und auch für die Attraktivität eines Landes, auch für einen Betrieb, der sich hier ansiedelt, der gar nichts mit Tourismus zu tun hat. Wenn hier Bauern produzieren, wenn man hier Abhof ankaufen kann, wenn die Märkte von den Bauern beschickt werden, das ist für einen Softwarekonzern, der sich hier ansiedelt, ganz ein wichtiger, weicher Faktor geworden.
Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, man braucht jemanden, der voranschreitet, so eine Art Leuchtturmprojekte. Werfenbeng ist von Ihnen schon genannt worden im Thema Mobilität. Wie lange wird es eigentlich noch dauern, bis diese Hinwendung zur Nachhaltigkeit dann auch, ich sag mal, zu einem Flächenbrand wird bei Ihren touristischen Partnern, bis zum letzten Hotelier, der sich dann eben nicht darauf ausruhen kann, eben nur ein Kärtchen ins Bad zu stellen wegen der Handtücher oder auf dem Frühstücksbuffet eben nicht ganz so viel Plastikverpackung zu haben?
Ich behaupte mal, am Ende der Fahnenstange wird man eigentlich nie angelangt sein. Aber ich kann mich noch gut erinnern, vor 15 Jahren waren das noch revolutionäre Dinge, wenn man Müll getrennt hat. Das ist alles selbstverständlich. Jetzt sind die Hoteliers alle dran, ihre Energiesysteme zu überprüfen, ihre Energiesysteme zu schauen, was kann hier effizienter gemacht werden, was kann hier erneuerbar gestaltet werden. Alle diese Fragen sind in der Erneuerungsbewegung fast massiv drinnen. Architektur, Baukultur, Abfallverwertung, das sind solche Fragen, das ist eigentlich selbstverständlich. Wenn heutzutage ein Hotel gebaut wird, da wird geschaut, dass 70-80% der Energie, die dazu benötigt wird, vor Ort erzeugt wird. Und das sind Dinge, das sind doch Quantensprünge. 15 Jahre kann man sagen, ist jetzt dann doch eine lange Zeit. Aber für solche Dinge, Infrastruktur zu verändern, grundlegend diese zentralen Fragen zu stellen, die sind absolut am Tapet. Und ich denke, es wird zunehmend der Fall sein, dass die Gäste diese Fragen stellen. Und da ist jeder Angebotsträger, der Hotelier, gut beraten, hier wirklich gute Antworten zu haben.
Es geht ja auch bis ins Detail. Ich meine, Sie sitzen hier, unsere Hörer können das jetzt leider nicht sehen, in der krachledernen, die ist beim Kauf zwar sündteuer, aber eben auch nicht in irgendeinem Billiglohnland unter katastrophalen Arbeitsbedingungen zusammengeklöppelt worden und hält sicher länger als jede Designerhose im Outletmarkt.
Ja, absolut. Also eine Lederhose ist einfach ein fantastisches Kleidungsstück und glaube ich, die Nachhaltigkeit per se. Ich kenne eine Lederhose, die getragen wird noch von einem Freund von mir, die ist 120 Jahre alt. Also wenn man das umlegt und wenn man die Entstehungskosten jetzt sieht, 1.500 Euro bis 2.000 Euro, wenn man das umlegt auf 120 Jahre, ist das eigentlich überhaupt nichts. Und ich denke, hier produziert, hier die Wertschöpfung passiert und von einem nachwachsenden Hirsch quasi, der wiederkommt. Also besser geht's eigentlich nicht.